Sie hören Kontrafunk aktuell. Es ist der 17. Oktober 2025. Mein Name ist Benjamin Golme. Die Hansestadt Hamburg mit ihrem Hafen und ihren Pfeffersäcken galt einst als Synonym für Freiheit und Wohlstand. Berühmt für sündige Meilen, Seefahrerromantik und das Hafenpanorama. Seit Sonntag arbeitet die Hansestadt an einem neuen Markenkern. Hamburg soll klimaneutral werden, und zwar bereits bis 2040. Das hat der Volksentscheid gebracht. Der erste Bürgermeister Peter Tschentscher will die Entscheidung respektieren, hat aber auch einen Vorbehalt.
Der Senat wird auch alle weiteren Schritte und Konsequenzen, die sich aus dem geänderten Klimaschutzgesetz ergeben, sorgfältig prüfen und dabei insbesondere die Maßgabe der Initiative selbst beachten, dass Klimaschutz in Hamburg für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbar und insofern sozialverträglich bleibt.
Wenn die Gebäude gedämmt werden müssen und das Gasnetz stillgelegt wird, könnten die Mieten durch die Decke gehen. Das ist ein Aspekt dieser Entscheidung, auf die Herr Tschentscher gerade hingewiesen hat. Über die wirtschaftlichen Aspekte sprechen wir mit Gunter Bons, Präsident von Freeport, der Vereinigung privater Schiffsterminalbetreiber. Bons warnt, große Schiffe werden nicht mehr nach Hamburg kommen können. Außerdem bei uns. Täglich wird derzeit vor der Kriegsgefahr aus Russland gewarnt. Anfang der Woche waren es die deutschen Geheimdienste. Gestern war es dann Bundeskanzler Friedrich Merz. Fast schon überraschend ist eine Äußerung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Bei einem Treffen in Ljubljana erklärte er, warum russische Flugzeuge nicht abgeschossen werden müssen, wenn sie NATO-Luftraum verletzen.
Because we are so strong. It's proportional response, exactly. And we are so much stronger than the Russians. We don't have to take down Russian airplanes because they enter our airspace. We do it if they enter our airspace and also pose a threat.
Ich darf übersetzen, weil wir so stark sind. Es ist eine angemessene Reaktion. Wir sind so viel stärker als die Russen, dass wir sie nicht abschießen müssen. Wir müssen sie nur abschießen, wenn sie eine Bedrohung darstellen. Das nehmen wir mal mit in das Gespräch mit dem deutschen Militär Kai-Achim Schönbach. Denn mit ihm geht es um die Notwendigkeit und die Umsetzbarkeit der Wehrpflicht in Deutschland. Außerdem begrüßen wir den Hauptstadtkorrespondenten der Wirtschaftswoche Christian Ramthun zum Thema Erbschaftssteuer und Markus Fahlefeld kommentiert die Kampfansage der USA an deutsche Hetzer von links. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Hamburg wird klimaneutral. Und zwar bis 2040. So hat es die Bevölkerung entschieden. Über eine halbe Million Wahlberechtigte haben am Wochenende mitgemacht und über eine Volksinitiative abgestimmt. Initiiert wurde sie von den Klimaaktivisten von Fridays for Future. Sie haben damit bewiesen, dass sie immer noch Rückhalt in der Gesellschaft haben, auch wenn die Zeit der großen Massenmobilisierung vorbei ist. Welche Folgen hat das jetzt für die Stadt und die Wirtschaft? Das fragen wir Gunter Bons. Er ist bestens in der Hamburger Wirtschaft vernetzt, hatte unterschiedliche Spitzenposten und war 12 Jahre Präsident des Unternehmerverbandes Hafen Hamburg. Herr Bons, guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Unternehmensverbände haben gewarnt und waren dagegen. Die Hamburger Außenbezirke haben es abgelehnt. Die Konsequenzen können das Leben der Menschen drastisch verändern. Warum haben die Hamburger sich dennoch dafür entschieden? Was meinen Sie?
Es gibt in der deutschen Philosophie einen schönen Spruch: Die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Viele, die abgestimmt haben, wussten nicht, weil es vorher nicht öffentlich kommuniziert wurde, welche Folgen diese Entscheidung haben wird. Es war sehr auf klimaneutral, wer will dagegen sein. Aber es ist ein großes Führungsversagen der Hamburger Regierung und insbesondere auch des ersten Bürgermeisters, also des hamburgischen Ministerpräsidenten, dem Wähler nicht klaren Wein eingeschenkt zu haben, was das für den Wähler, für den Bürger und auch das Staatswesen in Hamburg bedeutet. Zudem von allen Wahlberechtigten, knapp 1,2 Millionen in Hamburg, haben nur 300.000 circa dafür gestimmt. Das heißt, hier hat eine Minderheit über das Schicksal der Mehrheit abgestimmt und das zeigt, dass diese Art der sogenannten Volksabstimmung eigentlich demokratisch aus meiner Sicht so nicht funktioniert.
Da sind wir jetzt beim Aspekt der Hamburger Innenpolitik. Also SPD-Bürgermeister Tschentscher hat dem Senat gesagt, wir halten uns da raus, wir verhalten uns möglichst neutral. Die Partei Die Grünen, die Koalitionspartner ist, hat aber für den Volksentscheid Werbung gemacht. Und die SPD hat sich zurückgehalten. Habe ich das richtig interpretiert?
Richtig. Und das ist ein Führungsversagen einer Regierung. Eine Regierung ist nach dieser Volksgesetzgebung nicht verpflichtet, sich neutral zu verhalten, sondern sie hat im Interesse des Gemeinwesens und damit aller Bürger auf mögliche Konsequenzen einer Entscheidung hinzuweisen. Dies ist unterblieben. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Klimaneutralität bedeutet, dass alle öffentlichen Gebäude, Schulen, Krankenhäuser, soweit sie im Staatsbesitz sind, Polizeistationen, Feuerwehr, Verwaltungsgebäude entsprechend umgerüstet werden müssen. Dieses ist bis 2040 weder finanziell, wir sprechen über ein Investitionsvolumen von über 10 Milliarden, noch bautechnisch, geschweige denn von den verfügbaren Unternehmen und Handwerkskräften leistbar. Dies ist ein Gesetz, welches objektiv unmöglich ist. Und meine Prophezeiung ist, es wird in der nächsten Legislaturperiode nicht weiter umgesetzt werden, weil es einfach nicht funktioniert.
Das bedeutet also, die öffentlichen Gebäude, die Sie aufgezählt haben, aber auch die Privatgebäude, Mietskasernen, müssen weg von Gas und Öl und müssen hin zu anderen alternativen Energieformen. Also da fiele mir die Wärmepumpe und die Fremdwärme ein. Ist das so richtig?
Ja, und das bei einem Gebäudebestand in Hamburg von gerade was die Mietshäuser angeht, die aus den 50er und 60er Jahren, also aus der Nachkriegszeit stammen. Planungs-, Genehmigungs-, Umsetzungsprozess sind bei manchen Gebäuden 4, 5, 6 Jahre. Das wissen auch die entscheidenden Politiker im Senat, haben aber geschwiegen.
Wir haben hier im Kontrafunk immer wieder auch über den Einbau von Wärmepumpen gesprochen. In Einfamilienhäusern ist Platz, da stellt man es entweder vorne oder hinten ans Haus.
Nee, so einfach ist das auch nicht. Das wird auch nicht funktionieren, weil nach den Hamburger Vorschriften, Sie müssen Grenzabstände zu den Nachbargrundstücken einhalten, nach der Baunutzungsverordnung von 2,50 Meter. Dazu müssen Sie die Emissionsschutzrichtlinie einhalten. Die Wärmepumpe verursacht Lärm. Sie darf auf dem gegenüberliegenden Grundstück bestimmte Lärmwerte nachts zur Ruhezeit nicht überschreiten. Das muss bei jedem einzelnen Grundstück gemessen, nachgeprüft und dann durch die zuständige Bauverwaltung genehmigt werden.
Und wenn das jetzt schon bei den Einfamilienhäusern so kompliziert ist, was passiert denn, wenn wir dann 14 oder 16 Mietsparteien in einem Gebäude haben, was beispielsweise vierstöckig ist? Wie groß muss die Wärmepumpe dann sein? Ist es überhaupt denkbar, sie da einzubauen?
Nein. Da haben ja diese Klimaaktivisten die Vorstellung der Fernwärme oder welcher anderen Energieform auch immer. Nur viele dieser Gebäude sind gar nicht in den Infrastruktursträngen der Fernwärme angeschlossen. Das heißt, bei einem an einer Straße gelegenen Mehrfamilienhaus, wo im Hintergrund dann gepflasterte Höfe oder Garagen sind, können Sie solche großen Wärmepumpeanlagen gar nicht einrichten. Also das Ganze ist von hinten bis vorne nicht durchdacht und wird auch so nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich im Jahre 2040 noch leben werde, aber ich wette, eine gute Flasche Rotwein meines Geburtsjahrganges aus dem Bordeaux dagegen, dass das nicht funktioniert und das über meinen Tod hinaus.
Wie stellt man sich denn das mit der Klimaneutralität überhaupt vor? Also machen wir Beispiel Hamburger Hafen. Also bei Ihnen landen dann Waren für ganz Europa. Da kommt ein großer Tanker mit chinesischem Spielzeug oder Öl aus Indien. Der zahlt ja auch eine Gebühr für den Hafen. Ist jetzt der Tanker klimaneutral oder das Spielzeug oder die Gebühr?
Nein, nach dem Wortlaut dieser Gesetzesinitiative darf ein Schiff Hamburg dann nicht mehr mit Verbrennungstreibstoffen befahren. Hamburg liegt 90 Kilometer im Inland. Das heißt, das Schiff darf, weil das eine Bundesstrecke ist, im Jahre 2040 bis nach Wedel, also der hamburgischen Landesgrenze, fahren mit Marinetreibstoff, also mit Diesel, und dann nicht mehr. So, Schiffe haben aber eine Lebensdauer, eine Abschreibungszeit, auch gerade die jetzt in Dienst gestellt sind im internationalen Warenverkehr, von 30, 40 Jahren. Das heißt, die dürfen dann hier nicht mehr, obwohl sie steuerlich eigentlich noch im Betrieb sind. Das heißt, es wird Warenverlagerung geben und manche Schiffe werden Hamburg gar nicht erreichen können. Es ist ein Aberwitz. Ein weiteres Beispiel. Sie haben auf den Umschlagsterminals Geräte, die für den Umschlag oder den Transport von Waren benötigt werden, um sie vom Schiff auf das Terminal dann zum LKW oder zur Bahn zu bringen. Viele dieser Fahrzeuge werden auf dem internationalen Weltmarkt von Firmen aus Asien angeboten. Und da gibt es nur zwei Anbieter in der Welt, aus China oder aus Taiwan. Diese Firmen werden bis 2040 ihre Geräte nicht auf Elektromobilität umstellen. Das haben die schon öffentlich weltweit verkündet, weil sie sagen, wir richten uns nicht nach Ideen, die für uns nicht funktionieren, die aus Europa kommen. Das heißt, sie werden auch Terminals haben, die vom Equipment her weiterhin dieselbetriebene Fahrzeuge benötigen, weil sie andere auf dem Weltmarkt nicht anschaffen können. Also das Ganze ist eine Initiative, die ideologisch geprägt ist, im Übrigen von einem niederländischen Millionär nach unserem Kenntnisstand mitfinanziert worden ist.
Ich hörte von diesem niederländischen Millionär. Ich dachte, das wäre bloß eine Verschwörungstheorie, die man nicht weiter beachten müsste, weil er 2021 an die Grünen im Bundestagswahlkampf gespendet hätte. Aber hier ist er auch drin?
Ja, nach unserem Kenntnisstand ja. Die Volksinitiative hatte ja bisher sich geweigert, ihre finanziellen Unterstützer transparent offenzulegen. Das hätte sie eigentlich vor der Abstimmung machen müssen. Welche Interessen spielen da im Hintergrund noch eine Rolle? Mittelbar, unmittelbar oder unser arm's length? All dieses hätte zu einer politischen Auseinandersetzung gehört, dieses unterblieben. Also ein eklatantes politisches Führungsversagen. Ich muss aber auch der regionalen Presse hier in Hamburg vorwerfen, dass sie das Thema nicht richtig aufgegriffen hat und erst auf der Zielgeraden sich die Hamburger Unternehmensverbände aus einem Akt der Verzweiflung an die Öffentlichkeit gewandt haben, aber auch dies kam zu spät. Wenn Sie sich einmal vorstellen, dass der frühere Hamburger Umweltsenator von der SPD wegen dieses Führungsversagens den Rücktritt des ersten Bürgermeisters in Hamburg vor wenigen Tagen gefordert hat, wissen Sie, was hier in der Stadt derzeit los ist.
Lassen Sie mich mal eine These zu Peter Tschentscher aufstellen, die dann auch für die gesamte SPD gilt. Die wussten, welche Konsequenzen das haben wird. Sie haben sich aber einfach nicht getraut, einem in gewissen Szenekreisen und in gewissen Stadtvierteln opportunem Volksentscheid zu widersprechen.
So ist es. Weil sie Teil dieses alternativen Szenarios mittlerweile geworden ist. Die Hamburger SPD ist nicht mehr die Partei von Helmut Schmidt. Helmut Schmidt würde sich heute in dieser Partei nicht mehr wohlfühlen.
Jetzt gibt es also die Situation, dass man sagt, bis 2040 klimaneutral. Die Befürworter dieses Entscheids sagen, das ist doch gar keine große Sache. Erstens, weil ja auch Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bis 2040 klimaneutral sein werden. Und zweitens, wir haben ja vorher gesagt, wir machen es bis 2045, da sind die 5 Jahre, die machen den Kohl gar nicht mehr fett. Was ich aber nicht höre, ist die Abkehr davon zu sagen, dass man klimaneutral werden möchte. Würden Sie das sagen, wir sollten abkehren von diesem Ideal?
Ihre Frage beinhaltet ja zwei Ebenen. Das eine ist die angeblichen vergleichbaren Initiativen in den Nachbarländern. Da muss man auf das Kleingedruckte gucken. Die Hamburger Volksinitiative hat, ich sage das jetzt mal so, eine absolute Klimaneutralität zum Inhalt. Deswegen sagen ja auch Industrievertreter, selbst mittlerweile jetzt nach der Entscheidung der Hamburger Bürgermeister, oh, das könnte Arbeitsplätze und Wirtschaftsunternehmen kosten. In Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, auch in Bremen ist das anders. Da ist es eine abstrakte Zielsetzung, die aber den Realitäten Rechnung trägt, dass man natürlich nicht Unternehmen, die das bis dahin nicht schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, den Saft abschneidet. Das sieht diese Initiative anders vor. Das ist eine absolute Zielsetzung, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt Ihrer Frage ist ja, was passiert deutschlandweit oder europäisch mit der sogenannten Klimaneutralität? Diese Klimaneutralität ist eine politische Chimäre, die vorgehalten wird, selbst von Frau von der Leyen und Herrn Timmermans, dem aus den Niederlanden stammenden sozialdemokratischen EU-Kommissar in der letzten Amtsperiode, mit dem Programm Fit for 55, also die sogenannte Klimaneutralität Europas bis zum Jahre 2055. Die hat aber so viele Ausnahmen, weltmarktbezogen wegen der Intertendenzen, der Verflechtung der europäischen Industrie international, dass das keine absolute Klimaneutralität ist, sondern ein politisches Ziel, welches aber nicht hundertprozentig zwanghaft umgesetzt wird. Davon unterscheidet sich die Hamburger Klimainitiative dann auch noch bis 2040 fundamental. Die sind nicht zu vergleichen.
Das Öko-Institut hat für den Hamburger Senat eine Studie erstellt. Was müsste da passieren? Das ist ja eine längere Liste. Also Öl- und Gasheizung haben wir schon besprochen. Dann Elektromobilität in die Stadt, Verbrenner raus aus der Stadt, Tempo 30. Was meinen Sie, wird das mit dem Wirtschaftsstandort Hamburg machen?
Also umgesetzt werden aus dieser Klimainitiative wird sicherlich Geschwindigkeitsbegrenzung, wobei jeder weiß, dass jedenfalls Verbrenner bei Tempo 30 eine ungünstigere Emissionsschwelle haben als zum Beispiel beim Thema 40 oder 50. Es wird auch passieren, dass die Industrie, insbesondere die Grundstoffindustrie, die in Hamburg noch stark vertreten ist, Stichwort Stahl, Aluminium und Kupfer, weiter drangsaliert wird. Ich prophezeie einmal, dass einer dieser drei Werke das nicht überleben wird. Aller Voraussicht nach ein von einem indischen Unternehmen gesteuertes Hamburger Stahlwerk. Und es wird natürlich aufgrund der Einschränkungen im Verkehr zu Verkehrs- und damit Transportverlagerungen kommen. Es wird ja am Ende aller Tage für einen Transporteur günstiger sein, über Häfen wie Rotterdam oder Antwerpen dann Verkehrsströme zu lenken, als mit den restriktiven Regularien aus Hamburg. Zumal die alternative Bahn ja in Deutschland nicht in dem Umfang gegeben ist, wie sich das alle erhoffen, weil die Transformation der Bahn in ein wieder funktionierendes System bis 2040 auch nicht abgeschlossen sein wird und werden kann, wenn man mal den jüngsten Äußerungen der Bahnverantwortlichen Glauben schenken darf, die richtigerweise eingeschätzt haben, dass wir eine Langstrecke in der Bahnsanierung vor uns haben. Also auch die Alternative fällt jedenfalls als verlässliche Planalternative bis 2040 weg. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird negative Folgen für einen Wirtschaftsstandort haben.
Hamburg soll bis 2040 klimaneutral werden. Das haben die Bürger dem Senat ins Stammbuch geschrieben. Der Volksentscheid war erfolgreich und setzt die rot-grüne Koalition unter Druck. Im Raum stehen Fahrverbote für Verbrenner, Tempo 30 und der Austausch des Heizungssystems. Dazu hörten Sie Gunter Bons. Er ist Präsident von Fiport. Das ist der Zusammenschluss aller privaten europäischen Terminalbetreiber. Herr Bons, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Stell dir vor, du bist 17 Jahre alt. Es flattert Post vom Verteidigungsminister ins Haus. Er fragt dich, ob du zur Bundeswehr willst. Du sagst nein. Dann schreibt er dir noch einmal, weil er dich zum Militärarzt zur Musterung schicken möchte. Für den Fall, dass eines Tages Krieg ist und er dich zwingt zu kämpfen. Dein Kumpel hat übrigens ja gesagt, er kommt aber auch nicht zur Armee, weil vorher gelost wird, wer zur Armee darf. Dein Kumpel wird nicht gelost und muss deswegen ins Pflegeheim. Oder wird erst gelost und dann gefragt? Und wenn unter den Gelosten nicht genug zum Bund wollen? Deine Freundin muss übrigens nirgendwo hin und dein Mitschüler auch nicht. Der ist zwar seit 10 Jahren in Deutschland, aber der ist offiziell Syrer. Irgendwie so sollte der neue deutsche Wehrdienst funktionieren. Das, worauf sich die Koalition aus SPD, CDU und CSU einigen wollte, erinnerte an den berühmten Nippel, den man durch die Lasche ziehen sollte. Auf jeden Fall sind die Pläne erst einmal geplatzt. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat deutlich gemacht, dass er mit dem Verhandlungsergebnis nicht einverstanden war. Zum Thema Wehrpflicht begrüßen wir Kai-Achim Schönbach. Er ist Vizeadmiral AD und war Inspekteur der deutschen Marine. Herr Schönbach, guten Tag.
Guten Tag.
Es gab ja schon mal ein Wehrpflichtsystem. Die jungen Männer wurden einfach alle gemustert. Dabei wurden sie dann gefragt, ob sie Zivildienst oder Wehrdienst leisten wollen. Und wer körperlich untauglich zum Dienst an der Waffe war, der musste gar nichts machen. Ist das nicht das einfachste Prinzip, da wieder zurückzukehren?
Da haben Sie recht. Also wenn ich persönlich gefragt würde, das wird natürlich keiner mehr tun. Der ganze Ausgangspunkt ist natürlich die Bedrohungslage oder die Bedrohungswahrnehmung. Wenn die Bedrohung denn so ist, wie sie denn von vielen Seiten gesagt wird, dann muss man nicht jetzt darauf hoffen, dass irgendwann genügend Freiwillige da sind, sondern muss man eine Wehrpflicht einsetzen, also die alte Wehrpflicht wiederbeleben. Sie kann ja durch einfache Bundestagsmehrheit reaktiviert werden. Und dann könnte man das tun. Allerdings muss natürlich dafür die Voraussetzungen sein und die sind aktuell ja noch gar nicht gegeben.
Würden Sie die jungen Frauen dann auch mit einbeziehen?
Also wenn Sie mich persönlich fragen, ja. Ich denke einfach, die Frage der Gleichheit betrifft eigentlich alle. Und deswegen sollten alle in diesem Falle dann auch gezogen werden können.
Was wir dann bräuchten, ist ja eine riesige Organisationsstruktur. Die Bundeswehr hat seit 2010 aber deutlich über 100 Standorte und Kasernen geschlossen. Die Ausbilder wurden abgebaut, Strukturen wurden schlanker gemacht. Wie sollen solche Kapazitäten wieder aufgebaut werden?
Was Sie sagen, ist richtig. Das sagte ich auch gerade. Es ist eben die gesamte Infrastruktur und noch vieles, vieles mehr. Auch das gesamte Wehrersatzwesen, denn Sie haben ja gerade angedeutet, wer sich da nicht entscheidet und verweigert, wenn man so will, den Dienst an der Waffe, muss ja dann in einen Ersatzdienst. Auch das muss ja auch strukturell ausgebreitet werden. Das kostet viel Geld, das kostet Zeit. Das muss alles gemacht werden. Wie? Heißt schnell das Geld, was man dafür hat. Heutzutage heißt das ja Sondervermögen, also eigentlich Schulden, Geld in die Hand nehmen. Bauen, reaktivieren, es ist ja vieles noch da, es muss aber natürlich auch so hergerichtet werden, dass das ermöglicht werden kann. Das fängt ja mit so einfachen Dingen an wie Uniformen. Frage von Waffen, Ausbildungsgerät, es müssen aus der aktiven Truppe Soldaten zunächst genommen werden als Ausbilder. Und diese ganze Ausbildungsorganisation muss reaktiviert bzw. wieder aufgebaut werden. Das ist ein Riesenstück Arbeit. Geht, kann man alles machen, da hängt eine ganze Menge dran und wenn uns denn erzählt wird, dass am 2029 der Russe am breiter Front angreift, dann denke ich, müssten wir mal langsam in der Hurry kommen.
Ja, spätestens 2029. Also der Präsident des Bundesnachrichtendienstes sagte am Montag im Deutschen Bundestag, dass das auch früher sein kann. Wir sollten uns da nicht zurücklehnen. Aber zu dieser Bedrohungslage gerne gleich noch ein Wort mehr. Noch kurz zu dieser Kasernenstruktur. Also, die Kasernen wurden zum Teil zu günstigsten Preisen verkauft, die ganzen Liegenschaften. Teils wurden Kasernen modernisiert, dann verkauft, dann zurückgemietet. Und jetzt will Pistorius also seriell neue Kasernen bauen. Für den Bürger ist das doch alles reichlich irritierend. Verstehen Sie das?
Wie Sie es jetzt schildern, klingt es irritierend, aber wenn man das jetzt will, aktuell, heute Morgen habe ich die Zahlen natürlich für dieses Gespräch nochmal gecheckt, eine Mehrheit der Bevölkerung, 54%, sind für eine Wehrpflicht. Es gibt also auch eine ganze Menge Unterstützung. Das ist jetzt keine überzeugende große Mehrheit, aber es ist eine Mehrheit. Und jetzt diesen Mantel der Geschichte, ich will es nicht zu dramatisch ausdrücken, sollte jetzt ergriffen werden. Und in der Tat ist es so, ich wohne jetzt hier in einem Ort, der ja auch eine große Kaserne hatte und jetzt ist die teilweise vergeben an zivile Stellen. Da muss das neu eingezäunt werden und dann muss man das alles reaktivieren.
Wenn Sie von 54% sprechen, und das ist ja dann eine Mehrheit, dann haben wir aber bloß 5 über den Durst für die Mehrheit. Sind diese 5% über den Durst oder noch mehr Prozent nicht auch der Tatsache geschuldet, dass seit über 3 Jahren gesagt wird, dass der Russe quasi vor Potsdam steht und gerade in den vergangenen Monaten immer wieder über die russische Bedrohung gesprochen wird? Also dass die Zustimmung der Bevölkerung auch eine Konsequenz ist der Medienveröffentlichung und der Politik?
Zweifelsohne spielt das eine Rolle. Es ist ja auch immer eine Momentaufnahme. Jetzt sind es 54%, es waren sogar schon mal mehr. Wenn morgen, um mit Herrn Thebessens Worten zu sprechen, der Frieden ausbricht, er befürchtet das, ich hoffe immer, dass der Frieden nochmal ausbricht, wenn das kommt, dann würden sich diese Zahlen auch wieder ändern. Es ist eine Momentaufnahme, ein Bedrohungsgefühl, vielleicht auch nur ein oktroyiertes, kein selbst wirklich empfundenes. Ja klar, das alles spielt immer eine Rolle. Ich würde grundsätzlich sagen, ein Staat sui generis muss sich verteidigen können, muss eine relevante große Streitmacht haben, außer er ist neutral, um eben all diesen ganzen Unbotmäßigkeiten dieser Welt dann eben auch zu trotzen. Heute ist es Russland, morgen ist es jemand ganz anderer. Und wer immer glaubt, dass der Frieden für alle Ewigkeiten in Europa ausgebrochen ist, glaube, der geht fehl. Also insofern denke ich, ist es wichtig, das jetzt zu machen, auch wenn jetzt im Moment die Motivation eine andere ist.
NATO-Generalsekretär Rutte hat kürzlich in Ljubljana vorgerechnet, wie viel stärker die NATO-Länder eigentlich sind als Russland. Also die NATO hat weitaus mehr Soldaten, weitaus mehr Raketen, weitaus mehr Geld. Warum sollte Russland die NATO angreifen?
Ja, aber die Wahrnehmung bzw. das Aufzählen der Zahlen ist eindeutig. Wir sind insgesamt gesehen natürlich übermächtig im Vergleich. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind es ja alleine schon. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Die Amerikaner, das haben sie in den letzten Jahren ja auch mitbekommen, das hat nichts mit Trump zu tun, das hat auch schon Obama gesagt, erwarten von uns, dass wir ein gerüttelt Maß daran eben beitragen. Die reinen Zahlen allerdings sind es nicht. Denn wir wissen ja auch, in Deutschland haben wir zwar 170.000 Soldaten und wir haben so und so viel Panzer und so viele Flugzeuge, aber wir wissen natürlich auch über den Einsatzwert bzw. die aktuelle Kampfkraft. All das muss verbessert werden. Ich sage ja immer schon mal, das Geld, was dafür da ist, müsste eigentlich dazu dienen, um erstmal das gängig zu machen, was wir haben. Nicht nur aufzurüsten, das sollten wir sicherlich auch in gewisser Weise tun. Und es ist eben nicht nur Russland. Ich denke, dass man das breiter aufstellen muss. Auch wenn jetzt gerade aktuell alles auf Moskau schielt und starrt, wir tun gut daran, uns da besser aufzustellen.
Also zwischen Deutschland und Russland liegt Polen, liegt die Ukraine. Welches Land käme denn noch in Frage? Also zwischen Deutschland und China liegt noch ganz viel mehr. Zwischen Deutschland und den USA liegt auch viel. Gegen wen wollen wir uns das eigentlich wirklich verteidigen?
Ich denke, wenn man jetzt mal die Neuzeit nimmt, sagen wir mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dann haben wir immer wieder festgestellt, gut, früher war es der Warschauer Pakt, da war es eine ziemlich einfache Geschichte, da ging Rot gegen Blau. Ich will damit so zum Ausdruck bringen, ich persönlich, und Sie haben mich persönlich gefragt, und ich denke, das gilt eben für große Teile eben derjenigen, die jetzt Regierungsverantwortung haben, geht es jenseits der Frage nach Russland, geht es um die Verteidigungsfähigkeit einer Nation, eines Landes. Und das ist mit dem, was wir haben, mit Blick auf Landesverteidigung nicht zu leisten. Wenn man jetzt sagt, ausschließlich auf Russland zu schauen und dann zieht man das alles, also unsere Panzer, unsere Flugzeuge, unsere Schiffe zusammen, dann könnte man zu diesem Ergebnis kommen. Ob wir aber trotzdem die Zahlen so scheinbar klar und eindeutig sind, wirklich so gut darauf vorbereitet sind, das wage ich im Moment zu bezweifeln.
Wenn Sie auf Ihre persönliche Militärkarriere zurückblicken, mit wem konnten Sie besser arbeiten? Mit den Wehrpflichtigen oder mit den Berufssoldaten?
Natürlich konnte man mit den Berufssoldaten, diejenigen, die länger dabei waren, immer besser zusammenarbeiten. Aber ich sage Ihnen auch, Wehrpflichtige, früher waren es ja 15 Monate, dann ganz kurze Zeit mal 18 Monate, aber dann wurde es ja immer kürzer. Wenn die Wehrpflichtzeit zu kurz wird, dann fehlt die Integration, auch dieses Gefühl, Soldat zu sein und dafür seine Einheit etwas zu tun, Kameradschaft. Deswegen bin ich auch der Auffassung, dass die Wehrpflicht nicht zu kurz sein darf. Sie muss ungefragt, sage ich, ein Jahr muss es mindestens sein, angesichts der Tatsache, dass wir trotzdem immer Urlaub und Ferien und Wochenenden und was nicht alle haben. Aber wir haben die Wehrpflichtigen immer gut brauchen können und wir hatten vor allem immer ein großes Reservoir an Menschen, die mit Begeisterung gesehen haben, was das eigentlich für ein toller Beruf ist und wir daraus auch generieren konnten.
Und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist, dass das Ziel ja gewesen ist, tatsächlich die Armee auch in der Gesellschaft zu verankern, dass also möglichst viele Menschen auch Erfahrung mit der Armee gemacht haben, auch positive, auch Vorurteile abbauen konnten und dann besser wussten, worum es beim Bund eigentlich geht, als alle, die nur Zivildienst geleistet haben oder gar nichts gemacht haben. Und dass es ja auch ein Verantwortungsgefühl sein kann, für sein Land etwas zu tun und auch zu sagen, ich mache das gerne, ich mag das Land und ich würde das auch verteidigen, wenn es sein muss.
Keine Frage, Sie haben recht. Das ist einerseits das, was ich jetzt mit Blick auf Land und Eid und Ähnliches, auf Kameradschaft, aber vor allem auch man selbst. Als Wehrpflichtige kann ich Ihnen sagen, als Kommandeur der Marineschule Mürwik, ich hatte ja da Rekruten, das waren zwar Zeit- und Berufssoldaten, die das werden wollten, aber es waren zunächst erstmal Rekruten, wie alle anderen auch. Wie viele Mütter und Väter zu einem gekommen sind und gesagt haben, oh Gott, ich bin so froh, dass meine Junge oder meine Tochter jetzt hier ist, ein völlig veränderter Mensch und der hat viel für sich selbst, natürlich auch für seine Gemeinschaft und der Community getan. Es ist eben vielschichtig und ich habe es immer nur insgesamt als positiv erlebt.
Wenn wir die Jugend jetzt mal so ganz plakativ teilen, da gibt es den einen Teil der Jugend, der ist patriotisch, der ist stolz auf das Land, der kann aber der aktuellen Politik nichts abgewinnen. Für seine Wahlentscheidung, wenn er AfD wählt, wird er als Nazi bezeichnet. Und dann haben wir die progressive linke Jugend, die hält Deutschland für ein kolonialistisches und rassistisches Land, das am besten keine Grenzen haben sollte. Die werden ja wohl auch nicht kämpfen wollen. Also kann es sein, dass da gar kein Reservoir an jungen Menschen ist, die freiwillig dahin gehen wollen?
Das ist ja genau der Punkt. Ich möchte gerne Herrn Minister Pistorius glauben, dass die Freiwilligkeit ausreicht, um diese gesamten Zahlen, also wie gesagt 260.000 erstmal aktive und insgesamt wird das ja mit Reservisten, allgemein wie auch beorderten Reservisten, so knapp unter 1,5 Millionen soll es ja werden. In der Tat glaube ich aber auch nicht, dass die Freiwilligkeit jetzt einfach mal sich so einstellt, dass dann alle Hurra und dann zur Bundeswehr kommen. Das wäre ja jetzt auch schon der Fall sein können. Ich glaube auch, wenn man dann diese Zahlen erreichen will, die Wehrpflicht die einzige wirkliche Art und Weise ist, wie man das schaffen kann. Man wird nicht eins zu eins zur alten Form der Wehrpflicht zurückkehren können. Das hat viele Gründe. Also gemessen an den Zahlen, die Erhebung gibt es ja auch, wie viele denn als junge Leute dann eigentlich dann zur Bundeswehr kommen wollen. Die Zahl ist natürlich deutlich geringer als diese 54%. Aber das ist, sage ich mal, mit dem Vergleich, Sie dürfen die Frösche auch nicht fragen, ob der Teich trockengelegt wird. Junge Leute sind es eben, die im Wesentlichen dieses Land dann mit Wehrpflichtigen zumindest zu verteidigen haben. Und am Ende des Tages ist das Land entscheidend und sein Überleben und sein Bestehen. Und dann muss man das einfach tun, wenn man denn sagt, dass die Bedrohung so ist, dass wir das als notwendig empfinden.
Ganz steile These. Wenn diese 18-, 19-Jährigen aufeinandertreffen, beide Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, die sich also eigentlich politisch im Moment spinnefeind sind, kann das sogar integrieren, wenn die gemeinsam auf Stube liegen und kann uns das sogar als demokratisches Land weiterbringen?
Also das ist gar keine steile These. Wir haben festgestellt, als die Wiedervereinigung vollzogen war, aber natürlich sich zwei Gesellschaftsmodelle gegenüberstanden, war die Bundeswehr immer genannt worden, der Motor der Einheit. Da ist vieles zusammengewachsen, was in der Tat, wie seinerzeit ja immer gesagt wird, zusammenwachsen, was zusammengehört. Und das betrifft natürlich jetzt auch innerpolitische Streitigkeiten. Also wenn es tatsächlich jetzt junge AfDler und junge Linke, das ist integrierend, keine Frage.
Boris Pistorius sagte nach der gescheiterten Einigung, es sei ja eigentlich gar nichts passiert. Man wolle das ja bis 1. Januar auf den Weg bringen und das werde schon klappen. Womit rechnen Sie, was passiert da jetzt?
Also es ist einfach nur ein neues Symptom für natürlich eine mühsam sich zurechtfindende Ehe zwischen SPD und Union. Sie werden sich zusammenraufen müssen. Sie können es nicht ad acta legen, denn man kann auf der einen Seite nicht sagen, das ist die große Bedrohung, und auf der anderen Seite schieben wir das Ganze. Ich denke, dass der erste Vorschlag, der da kommt, heißt jetzt erstmal auf die Freiwilligkeit zu setzen und dass man einen Mechanismus, und das ist ja eigentlich das, was die Union will, einen Mechanismus zu finden, wenn die Zahlen nicht stimmen und sie schaffen es nicht in der entsprechenden Zeit, dass es dann nochmal Pflichtelemente gibt. Das Problem ist einfach nur, es gibt einen Parteitagsbeschluss der SPD, der auf die Freiwilligkeit setzt. Aber ich denke, auch die Sozialdemokraten werden sich dann irgendwann beugen müssen. Denn eins geht nur, entweder ist der große Feind am Horizont da oder er ist nicht da. Und wenn er da ist, dann brauchen wir dann den Pflichtdienst, wenn die Soldaten nicht in den richtigen Zahlen in die Kasernen anrücken.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat den Vorschlag der Koalition abgeräumt. Wie soll ich mit einer Einigung umgehen, hinter der ich mich nicht versammeln kann? Das soll er gesagt haben. Das klingt ja schon dezent nach Rücktrittsdrohung. Pistorius ist in den Umfragen der beliebteste deutsche Politiker und bringt damit auch seine Popularität in die Waagschale. Wir sprachen über die Wehrpflicht mit Kai-Achim Schönbach. Er ist Vizeadmiral AD und war Inspekteur der Marine. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika macht ernst. Donald Trump und seine Administration krempeln das eigene Land um. Ein Pfeiler dafür ist die Einreisepolitik. Illegale Migration soll auf Null gebracht werden und wurde bereits massiv reduziert. Jetzt scheinen auch neue Regeln für die legale Einreise zu gelten. Markus Fahlefeld kommentiert.
Die Amerikaner entziehen einem, so heißt es, deutschen Journalisten das Visum. Nein, es hat nicht Elmar Thewissen getroffen, sondern Mario Sixtus, einen vom ZDF hofierten, von Dreisat ausgestrahlten, mit Grimme-Preisen bedachten Influencer, Moderator, Drehbuchautor. Ein Journalist ist er nicht, zumindest nicht einer, dem es um vorurteilsfreie Berichterstattung ginge. Vielmehr sät ein Mario Sixtus gerne Hass, verspritzt Niedertracht und würde am liebsten alles, was rechts von ihm steht, canceln, noch lieber sogar ganz offiziell verbieten. Er ist also viel weniger ein Journalist als vielmehr ein, in meinen Augen, Widerling, von denen sich jedoch Dutzende, so viel Ehrlichkeit muss sein, im deutschen Journalismus tummeln. Ein Sascha Lobo, ein Jan Böhmermann, eine Dunja Hayali, ein Georg Restle, sie alle sind ja keine Journalisten, sondern eben Aktivisten avant la lettre. Mario Sixtus schrieb nach dem feigen Mord an Charlie Kirk, ich zitiere, »Wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht.« Diese Meinung steht ihm frei, aber auch sie macht ihn nicht zu einem Journalisten, sondern maximal eben zu jenem Widerling, von dem ich bereits sprach. Seine Entgleisung zum Kirk-Mord war jetzt der Anlass, ihm US-seitig das Visum zu entziehen. Genauso gut hätten die USA aber auch Sixtus tiefe Sympathien für eine terroristische Organisation als Begründung anführen können, riet er doch, ebenfalls öffentlich, zur Bewaffnung der Antifa in Sachsen. Und die Antifa ist in den USA inzwischen als kriminelle Organisation eingestuft. In Deutschland, wo jeder Hergelaufene über die Grenze kommen darf, mag die Entscheidung eines anderen Landes, die Einreise zu verweigern, Irritationen auslösen. Hat sich doch das Gesetz, unbedingt auch noch die eigenen Feinde ins Land lassen zu müssen, bereits zu großflächig in den Köpfen etabliert. Und genau die offene Grenzengläubigen sind es dann auch, die jetzt die Freiheit in Gefahr sehen. Dass es dieselben sind, die ganz selbstverständlich einen Martin Sellner nicht nach Deutschland einreisen lassen, zeigt, wie bigott mit dem Begriff der Freiheit hantiert wird. Auf der anderen Seite erfüllt es sehr viele mit Genugtuung, weil es hier den Richtigen trifft. Ein Mario Sixtus ist das Symptom einer Meinungskorridorverengung, gehätschelt und getätschelt von den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, den Preiskomitees und all den anderen progressiven Institutionen. Ihre Macht zu brechen, sie vorzuführen, ja, sie zu erniedrigen, erscheint vielen so dringend notwendig, damit dieser Bannfluch, der über unserem Land liegt, gebrochen werden kann. Mit Freiheit oder eben Unfreiheit hat der Visumsentzug für Herrn Sixtus nur am Rande zu tun. Wohlgemerkt, jetzt, wo ihre Machtsphären beschnitten werden, kreischen die Corona-Maßnahmen-Durchsetzer, die Verbotsantragsaktivisten und all die staatlich geförderten Cancel-NGOs auf. Ihnen geht es nicht um Freiheit, sondern um ihre Macht, die sie bisher staatlich gefördert, zwangsbeitragsfinanziert und eben frei von allen wirtschaftlichen Zwängen ad infinitum ausdehnen konnten. Es geht also nicht um Freiheit, es geht um einen Kulturkampf. Dabei ist Mario Sixtus unwichtig, völlig unbedeutend. Die meisten haben seinen Namen noch nie gehört, man kann ihn auch gleich wieder vergessen. Er ist ein Symbol für eine Kampfansage, die die USA an die Hetzer von links, an die Menschenhasser und Niederträchtler ausgesprochen haben. Gäbe es die zwangsfinanzierten Medien nicht, keine mit Milliarden ausgestatteten Lügen-NGOs, gäbe es den ganzen zivilgesellschaftlichen Universitätsapparat nicht, wäre es ein Kampf auf Augenhöhe zwischen eben einer linken Zivilgesellschaft und einer gleichberechtigten Bürgergesellschaft, bräuchte es derartige symbolische Handlungen nicht. So aber mit Rambock-ähnlichen Maßnahmen verleihen die USA einem von immer mehr Menschen zutiefst empfundenen Ungleichgewicht, das fast schon an Unrecht grenzt, eine Stimme. Und genau das scheint dringend notwendig, um den völlig verschobenen öffentlichen Diskurs endlich wieder ins Lot bringen zu können.
Das war unser Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. SPD und Union streiten über Verfassungsrichter. Sie streiten über Verkehrsausgaben, sie streiten über Gesundheitspolitik und jüngst streiten sie auch über die Wehrpflicht. Damit aber nicht genug. Potenzielle Streitthemen in der Koalition gibt es mehr als genug. Die Sozialdemokraten fordern Steuererhöhungen. Die SPD empfindet die aktuellen Regelungen als ungerecht. Konkret meint sie damit die Belastung von Bürgern mit Vermögen. Das Vermögen selber soll belastet werden, aber vor allem das Erbe. Wenn Sie Ihren Kindern Geld, ein Haus oder ein Unternehmen vererben, dann fällt das unter Umständen unter die Erbschaftssteuer. Davon will die SPD unter Finanzminister Klingbeil mehr abhaben. Zu diesem Thema begrüßen wir den Hauptstadtkorrespondenten der Wirtschaftswoche, Christian Ramthun. Guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag.
Die Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau. Die Koalition hat die Schuldenbremse pulverisiert. Sie kann hunderte Milliarden ausgeben. Außerdem hören wir auch von hohen Energiepreisen und Bürokratie. Warum fordert die SPD gerade jetzt Steuererhöhung?
Ja, das liegt einfach daran, dass trotz der immensen Schulden, die wir zusätzlich aufnehmen können, aufgrund der verfassungsrechtlichen Änderung, Stichwort Sondervermögen, Infrastruktur und Aushöhlung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dass wir trotzdem nicht klarkommen mit dem Geld. Und Sie sagten ja auch, wir haben Rekordeinnahmen, die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden steigen nächstes Jahr wahrscheinlich über die 1-Billion-Grenze hinweg. Und trotzdem galoppieren die Ausgaben und das liegt vor allem am Sozialstaat.
Die Regelverschonung sind 85%. Man kann aber sogar 100% verschont werden. Im Laufe der Jahre muss man seinen Betrieb eben so 7 Jahren weiterführen, nicht verkaufen und auch die Arbeitsplätze erhalten. Die SPD sagt jetzt, an diese Regelung wollen wir ja ohnehin nicht ran. Für uns geht es eigentlich um die richtig großen Fische, also auch über 26 Millionen Unternehmenswert und es geht um Milliardäre. Wie glaubwürdig ist das?
Ja, also die Forderung ist da und natürlich kann man da etwas holen. Wer über 26 Millionen Euro an Betriebsvermögen erbt, der müsste eigentlich zahlen, es sei denn, er müsste dafür 50% seines Privatvermögens aufbringen. Da greift dann die ominöse Verschonungsregelung und darauf zielt die SPD jetzt ab.
Haben Sie eine Zahl, wie viele Unternehmen das jetzt wirklich betreffen könnte?
Nein, die habe ich nicht. Man schätzt hunderttausende Unternehmen, auf die SPD es nun abzielt. Ne?
Die SPD will mit einer stärkeren Besteuerung für Gerechtigkeit und auch Chancengleichheit sorgen. Der Gedanke jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ein Baby 1 Million Euro erben wird und das andere Baby erbt Schulden oder erbt gar nichts, dann ist das ungerecht und da muss man eigentlich ran. Wie sehen Sie diesen Gedanken?
Da ist etwas dran. Man kann es aber auch genau andersrum sehen. Da hat jemand sein Leben lang geschuftet, Vermögen aufgebaut, die Erträge, die zum Vermögen führten, versteuert. Und der möchte das seinem Baby geben und dann funkt der Staat dazwischen. Also es gibt zwei Perspektiven. Einmal aus Sicht des Erblassers. Für den ist das eine, finde ich, enorme Zumutung, dass er aus seinem versteuerten Vermögen dem Staat wieder etwas geben muss. Und zwar in dem Fall, wo er stirbt. Und dann gibt es natürlich die andere Perspektive, der etwas bekommt. Und diese Perspektive nehmen wir in unserer gesellschaftlichen Debatte in Deutschland ein. Da bekommt jemand etwas. Also es ist eine schwierige Sache, das zu entscheiden. Und unter Chancengerechtigkeit empfinde ich vor allem die Startchancen, die man einnehmen kann und die für die der Staat sorgen muss, durch vernünftige Erziehung, durch Kitas, durch Schule, durch Studium. Da bekommt jeder seine Startchancen und das ist für mich die Chancengerechtigkeit. Das Vermögen ist für mich irgendwie eine zweitrangige Sache, zumal Vermögen auch eine enorme Belastung bedeuten kann für die jungen Leute. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Wie stehen Sie denn zu der These, dass Erbe eigentlich leistungsloses Einkommen ist? Der Erbe bekommt sein Geld dann praktisch aus dem Nichts und da haben wir dann das Gerechtigkeitsproblem. Könnten wir sogar sagen, also Erbe muss ja mindestens mit dem Einkommensteuersatz oder mit dem Spitzensteuersatz besteuert werden. Wenn nicht sogar in Richtung 100%.
Ja, und dann hätten wir den Sozialismus. Ne? Das ist richtig. Also theoretisch könnte man den Standpunkt einnehmen, nehmen auch viele ein. Es gibt auch die Forderung nach 100% Besteuerung. Die hat es übrigens auch in Schweden gegeben bis vor 20 Jahren, die nahezu an 100% heranreichende Erbschaftssteuer. Was haben die Schweden in den letzten Jahren gemacht? Sie haben festgestellt, dass das wirklich schädigend ist für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft, für die Unternehmen, weil dann keiner mehr weitermacht und alle ins Ausland gehen, die entsprechende Vermögen haben. Die Schweden haben 2004 die Erbschaftssteuer komplett abgeschafft und witzigerweise haben sich dann Grüne und Sozialdemokraten darum gestritten, wer die Idee als erstes hatte. Also da ist man einen anderen Weg gegangen und Schweden kann man ja nun nicht als irgendwie turbokapitalistisches Land bezeichnen.
Ihr Kollege bei der Wirtschaftswoche, Jan-Lukas Schmidt, hat die Erbschaftssteuer auch kommentiert. Er ist der Auffassung, dass Vermögen in Deutschland zu wenig besteuert wird. Die Steuerbelastung für Arbeit sollte gesenkt werden und für Vermögen erhöht. Damit wird es dann einen Anreiz für mehr Leistung geben.
Ja, diese These zweifle ich erst einmal an. Ich kann nicht sehen, dass die Erben dann die Beine hochmachen und nur noch Party und Ballermann. Nein, ich sehe das eher, dass die Kinder von Unternehmern sich sehr engagieren, mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten, um nach dem Leistungsgedanken, der in der Familie ja schon inhärent ist, weiterzukommen, das Vermögen, das Erbe auszuweiten. Das geht ja auch mit einer Verpflichtung einher. Man kann ja nicht sagen, wer Geld bekommt, macht nichts mehr. Gegenteil. Ich kenne viele Familienunternehmen, wo die nächste Generation bewusst herangeführt wird durch exzellente Ausbildung und dass die einen unglaublichen Druck verspüren, in der vierten, fünften, sechsten Generation das Unternehmen weiterzuführen und nicht an die Wand zu fahren. Das ist ein enormer Druck. Die These teile ich nicht, ne, dass Geld in dem Fall verdirbt.
Ich fasse mal das Gehörte kurz zusammen und erweitere ein bisschen. Also, es wird von leistungslosem Einkommen beim Erbe gesprochen. Dabei wird aber vergessen, dass die Leistung ja bereits erbracht wurde. Vielleicht nicht von dem Erben, aber von seinem Vater oder demjenigen, der ihn eingesetzt hat. Die Leistung war ja also schon einmal da. Zweitens, diese Leistung, das Erbe, das wurde bereits versteuert und nicht nur mit der Einkommensteuer, sondern ja letzten Endes auch mit Umweltsteuern, mit Umsatzsteuern, mit Verbrauchsteuern und das, was am Ende nach diesen ganzen Steuerarten übrig geblieben ist. Das konnte der Vermögende dann tatsächlich vererben. Und jetzt noch ein dritter Punkt, was ich von der Partei Die Linke jetzt immer öfter wahrnehme, sind Grafiken und Sharepics, wo darauf hingewiesen wird, dass es in Deutschland Privatiers gäbe und das seien Hunderttausende und die würden ja quasi nichts mehr beitragen. Aber auch da wird doch vergessen, dass der Privatier, wenn er sich das selber erarbeitet hat oder jemand anders für ihn erarbeitet hat, damals schon die Leistung gebracht hat. Also ist mein Eindruck, dass wir gerade in eine Gerechtigkeitsdebatte reinkommen, die Sie in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder erlebt haben. Und deswegen wäre es spannend, wenn Sie uns mal schildern, wo sind die Unterschiede dieser Debatten und was ist neu?
Ja, ehrlich gesagt grüßt das Murmeltier immer wieder, alle paar Jahre. Ich erlebe eher sogar eine Radikalisierung, dass die Gegenposition immer weniger anerkannt wird und dass wir beim Gerechtigkeitsbegriff eine Simplifizierung und Fokussierung auf einen Teilaspekt erleben. Ich würde mal sagen, es gibt drei Arten von Gerechtigkeit. Es gibt die soziale Gerechtigkeit, die Umverteilungsgerechtigkeit ist das. Dann gibt es die Leistungsgerechtigkeit, also wer viel leistet, soll auch dafür nicht bestraft werden, sondern eher, das soll honoriert werden. Und drittens gibt es dann die Chancengerechtigkeit. Und da hatten wir eben drüber gesprochen, darunter verstehe ich vor allem, dass der Staat, dass die Gesellschaft jedem jungen Bürger die Chance ermöglicht für eine gute Ausbildung und einen guten Start ins Leben. Das sind für mich die drei Punkte. Leider Gottes erlebe ich bei den immer wieder auf- und abschwellenden Debatten um die Erbschaftssteuer, dass es immer weniger um Leistungs- und Startchancengerechtigkeit geht, sondern nur noch um Gleichheit, also sprich angeblich soziale Gerechtigkeit, also dieses Wort sozial, da können wir auch nochmal drüber diskutieren. Und das ist eine Verflachung und im Grunde auch eine Radikalisierung. Und immer wieder taucht das Thema auf, wenn dem Staat wieder Geld in der Kasse fehlt. Also die eigentliche Motivation ist ja nicht das Streben nach Gerechtigkeit, sondern zu schauen, wo bekomme ich wieder Geld zum Ausgeben, zum Verteilen her.
Also das klassischste Argument gegen diese Steuerarten lautet ja, Kapital ist ein scheues Reh. Reiche können auswandern und Steuern umgehen. Können Sie das bestätigen?
Ja, eindeutig. Immer mehr. Es wird immer mobiler. Und auch die deutschen Konzerne sind ja keine Deutschen mehr. Also erstens sind sie überwiegend in ausländischem Besitz. Ich rede jetzt nicht von den Familienunternehmen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und außerdem sind sie auch immer mehr im Ausland investiert. Sie tragen halt nur noch deutsche Namen. Also von daher, die Möglichkeiten, die durch die Globalisierung gegeben sind, nutzt vor allem das Kapital. Und das geht dorthin, wo es die größte Rendite erwarten kann, auch die nachhaltigste, und verschwindet dort, wo es halt bestraft wird und negativ gesehen wird. Also im Grunde erleben wir durch die Globalisierung eine Verschärfung dessen, was Sie eben sagten, Kapital ist ein scheues Reh.
Habe ich richtig zwischen den Zeilen gelesen? Sie sagen eigentlich, durch Vermögens- oder Erbschaftssteuern erreicht man genau den gegenteiligen Effekt. Das große Kapital kann abwandern, wohingegen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, also der Mittelständler, der bekommt das Problem, weil er seinen Familienbetrieb eben nicht einfach so wegverlagern kann.
Ja, Familienunternehmen sind traditionsbewusst und auch sehr verbunden in der Region, im Ort, im Land. Deshalb hat ja Ludwig Erhard damals gesagt, der Mittelstand ist für mich das Wichtigste, was es gibt. Und die Familienunternehmen, die brauchen wir. Wenn die jetzt auch noch über die Diskussion um die Erbschaftssteuer vergrault werden, dann gibt es ja fast gar nichts mehr, was sie noch im Lande hält. Tatsächlich ist ja die Verschonungsregel eine Möglichkeit, im Lande zu bleiben und zu vererben. Das war bisher noch ein Vorteil. Dieser Vorteil verschwindet durch die stärkere Besteuerung und der verschwindet auch dadurch, dass in anderen Ländern immer mehr auf die Erbschaftssteuer verzichtet wird. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und bezogen auf die Familienunternehmen, das ist so quasi der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dass die dann irgendwann sagen, so, es reicht uns, wir gehen raus oder wir machen hier dicht. Und damit wäre keinem gedient hier in Deutschland.
Markus Söder, die CSU, die haben jetzt vorgeschlagen, dass es auch einen Steuerwettbewerb geben könnte. Jedes Bundesland legt seine Erbschaftssteuer selber fest. Die Union hatte schon im Wahlkampf gefordert, die Erbschaftssteuer bei Eigenheimen zu senken. Und die SPD will auf jeden Fall ran an höhere Vermögen. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung das Wahrscheinlichste? Wird es in dieser Legislaturperiode noch eine Änderung bei der Erbschaftssteuer geben?
Ich glaube nicht daran. Also erstens, die Regionalisierung der Erbschaftssteuer ist ein guter Gedanke, würde auch dem föderalistischen Gedanken der Bundesrepublik Deutschland entsprechen, aber das sehe ich nicht. Die Mehrheit der Bundesländer möchte eine Einheitsregelung haben und bloß nicht in einen Erbschaftssteuerwettbewerb treten, denn dann würden ja viele Unternehmer nicht nach Österreich gehen, was sie jetzt tun, sondern nach Bayern. Das ist der einfachere Schritt und damit würden die Bundesländer, die hohe Erbschaftssteuern erheben, in die Röhre schauen. Unter dem Wettbewerbsgedanken wäre es gut, aber das wollen ja die Bundesländer nicht. Das heißt, Bundesregierung und auch Bundesrat werden dem nicht zustimmen. So, und der nächste Punkt ist, Erbschaftssteuer steht wieder beim Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung an. Wie ich höre, wird in diesem Jahr keine Entscheidung mehr gefällt werden, vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Das heißt also, für die bestehende Legislaturperiode sehe ich jetzt keine Änderungen.
Vor der politischen Sommerpause gab es Streit um Frauke Brosius-Gersdorf. Dann hieß es während der Sommerpause, jetzt wird sich die Koalition zusammenraufen und man geht optimistisch in die Zukunft. Jetzt hat man schon wieder das Gefühl, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der Debatte um die Wehrpflicht. Aufgrund Ihrer Erfahrung im politischen Berlin, geben Sie dieser Koalition noch 3,5 Jahre?
Nein.
Und wie steht's um die Brandmauer, die jetzt aus der 2. oder 3. Reihe der Union angegriffen wird?
Das ist ein unglaublich heikles Thema. Ganz, ganz schwierig. Vor allem für die Union. Ich glaube, das würde die Union zerreißen. Die eine Hälfte sagt, ja, lass es uns machen. Politik bürgerlich-liberal mit denen, die bürgerlich-liberal vielleicht gewählt haben. Und die anderen sagen, auf keinen Fall mit der AfD. Also das würde die Partei zerreißen. Aber das erleben wir überall, dass die Gesellschaften auseinanderdriften und dass es schwierig wird, dann noch Politik zu machen. Politik für die Mitte.
Deutschland ist ein Niedrigsteuerland für Milliardenvermögen. Das meint unter anderem die SPD-Finanzpolitikerin Wiebke Ester. Ihre Partei will die Erbschaftssteuereinnahmen erhöhen. Darüber und über die grundsätzliche Frage der Gerechtigkeit sprachen wir mit Christian Ramthun, Hauptstadtkorrespondent der Wirtschaftswoche. Vielen Dank.
Jo, gerne.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Gerne möchte ich Sie auf unsere Sendung Der Rechtsstaat hinweisen. Michael Moser ist der Gastgeber und begrüßt unter anderem Rechtsanwalt Hans-Georg Maaßen. Mit dem ehemaligen deutschen Verfassungsschutzpräsidenten geht es um die Antifa. Sollte die Antifa als terroristische Vereinigung eingestuft und verboten werden? Die Antwort hören Sie heute im Rechtsstaat um 11, 16 und 21 Uhr.